Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Das hier ist nun also die vierte und letzte Folge vom ADHS-Special mit Babette. Wir haben diesmal wieder viel gelacht, weil wir uns ja über einige Verhaltensweisen und so, wie wir halt die Welt wahrnehmen, ja sehr amüsiert haben. Dann auch eine kleine Anekdote, als ich mit einem anderen Gehirnzwilling unterwegs war. Das war auch sehr, sehr witzig. Und ich wünsche dir da ganz, ganz viel Spaß.
Nee, finde ich gut, weil, wie gesagt, ich habe ja auch... bin da schon auch sehr dankbar, dass ich irgendwie an dieses ganze Meditationsthema damals rangekommen bin, weil so meine erste Achtsamkeitsübung, die ich damals gemacht habe, das war ja zu unserem Gesundheitstag in meiner letzten Firma. Und da sollten wir da halt sitzen und sollten halt eine Rosine halt auf der... Nee, wir hatten eine Rosine bekommen und sollten die da halt mit der Zunge dann halt da so... ne, im Mund haben und da dran rumlutschen und weiß ich nicht was und sollten dann halt halt achtsam sein und so weiter und dieses halt da sitzen und auf dieser Rosine rumlutschen, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Ich wurde da wirklich, ich habe das richtig gemerkt, es ist da so in mir hochgekocht. Ich war danach so wütend, ich bin da rausgestürmt, weil ich dachte so, ich muss mich jetzt bewegen. Und ich hätte am liebsten, hätte ich mein Büro kurz und klein geschlagen, weil diese Achtsamkeitsübung, die einen ja runterbringen soll, hat mich so wahnsinnig gemacht.
Ist zum Beispiel auch eines meiner Neurodivergenz-Flags, wenn mir jemand sagt, er wird bei Meditation oder bei Yoga macht ihn aggressiv, weil sich direkt... Du hast eine reelle Chance auf ADHS, mein Kind. Und genauso, da kommen ja auch noch andere Sachen mit ins Spiel, die man teilweise als Neurodivergenter auch gar nicht leisten kann. Also meine erste Erfahrung mit Achtsamkeit war so ein kleines How-to. Ja. Und das erste war, höre in dich rein, was fühlst du gerade?
Ja.
Herzlichen Dank. Also ich kann Gefühle grundsätzlich nur über eine physische Repräsentation verorten.
Ja.
Also irgendwas macht mich müde oder irgendwas macht mir einen Druck auf der Brust oder irgendwas schnürt mir den Hals zu.
Ja.
Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, hilf mir mal mit dem Fachwort, die gefühlsblind.
Alexithymie.
Die das haben.
Ja.
Also die müssen sich ja, wenn sie das nicht wissen und zum ersten Mal mit Achtsamkeitsmeditationen konfrontiert werden, völlig unfähig.
Ja, eben. Fühlen. Aber das ist halt auch so ein Ding, zum Beispiel, dass ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das auch nur im Zuge der ganzen ADHS-Autismus-Aufklärung halt, bin ich ja drauf gestoßen. Aber ich finde das einfach so wichtig, dass auch psychiatrisches Fachpersonal davon weiß, dass die halt erstens mal besser helfen können und dann halt auch, weil ich kenne es halt bloß durch die Community, wenn ich da mal halt so Umfragen mache und so, dass mir einige ihre Erfahrungen schreiben, so von wegen, nee, das will ich, werde dann da abgewiegelt, oder so von wegen, ja, strengen Sie sich mal an. Wenn du aber halt, also wenn das noch nicht mal so considerate, so, also nicht noch mal so mit reingenommen werden kann, ne? Deswegen habe ich ja beispielsweise in meinem zweiten Buch, in dem Workbook, habe ich ja diese ganzen Listen mit drin, mit Beispielsatz, so, okay, was wäre jetzt so ein Beispiel Gedanke und was steckt dahinter? Fühlst du dich frustriert? Fühlst du dich abgelehnt und so weiter?
Etwas-Methode?
Auch Etwas-Methode, aber wie gesagt, da sind ja noch diese ganzen so Gefühls- und Emotionslisten, ne? Damit man halt weiß, okay, das ist die Basisemotion und das ist halt ein beschreibendes Adjektiv dazu, sodass man da halt auch peu à peu trainieren kann, auch wenn es schwierig ist mit dieser Gefühlsblindheit, aber dass man da irgendwie so diesen Zugang bekommt von, okay, das passiert in meinem Kopf. Oder dass man halt wirklich, wie du sagst, ne, kribbeln meine Hände, habe ich einen Druck in der Brust, schnürt mir die Kehle zu, habe ich ein Kloß im Hals oder so. Und also wirklich mit so einer typischen Frage so, ja, was fühlst du oder was ist in dir drin, Keine Ahnung. Bin ich komplett überfordert.
Das ist halt auch, weil einfach keine Rücksicht drauf genommen wird, dass bei Neurodivergenzen die Prozesse teilweise ja auch in ganz anderen Hirnbereichen ablaufen und dass wir deswegen auch einfach ein anderes Verständnis von Dingen haben oder auch, wie du eben sagtest, dass wir Sprache auch unterschiedlich wahrnehmen. Ja. Das Beispiel war im Intelligenztest, aber auch diese allistische, typische Kommunikation mit...
Subtext.
Mit Subtext. Hölle, oh Hölle. Verstehe ich nicht, tut mir fürchterlich leid. Ja. Ich nehme es für bare Münze, was du mir sagst. Und kannst du nicht einfach sagen, was du meinst oder was du willst?
Ja, ich will da auch nicht irgendwie noch dreimal rumraten. So. Ich habe da, und wenn ich mir dann immer dann drüber, also wenn ich darüber nachdenke, wie viel Übersetzungsleistung wir ja schon intuitiv, weil wir hatten ja gar keine andere Chance, ne? Wir mussten uns das ja irgendwie herleiten, was wir schon intuitiv an Übersetzungsleistung schon unser ganzes Leben lang einfach machen und unser Gegenüber, neurotypisch, allistisch etc., weiß gar nicht, dass es hier zwei verschiedene Sprachen gibt. Tja.
Und wie anstrengend das ist. Und das ist ja eigentlich mit Gehirn immer so. Also ich bin da drauf gekommen durch die Schwerhörigkeit. Also wenn du eine nicht regulierte Schwerhörigkeit hast, hast du ein 50% höheres Risiko für Demenz, weil einfach Gehirnkapazität für das Erraten von Worten benutzt wird, die dir in anderen Bereichen fehlt. Und dann muss man sich ja eigentlich auch nicht wundern, wenn man Brain Fog hat, nachdem man die ganze Zeit neurotypische Kommunikation entschlüsseln und erraten musste, oder?
Boah, das ist spannend. Also das ist jetzt was Neues, was ich gelernt habe, abgefahren. Na, also deswegen, ich hatte letztens ja auch mal, vor ein paar Monaten ging es auch mal so in der ADHS-Social-Media-Bubble rum, dass ja auch ADHS-Neurodivergente auch ein erhöhtes Risiko für Demenz haben. Ja, warum? Weil wir so viel maskieren müssen und weil wir natürlich halt da diese Übersetzungsleistung, vor allem wenn man sich jetzt auch noch überlegt, dass höchstwahrscheinlich diese ADHS-Autismus-Kombi tatsächlich doch viel, viel häufiger ist, als es vorher angenommen wurde. Ne, weil ich beschäftige mich da jetzt schon seit Jahren, um zu sagen, okay, wie kann ich ganz konkret das differenzieren, beziehungsweise da auch Leuten irgendwie einfach schon mal diesen Ratschlag geben, so, das ist eine Thematik, die man sich im Detail mehr angucken müsste, um wirklich ADHS von Autismus abzuspalten oder korrekt zu differenzieren, weil da geht es ja dann darum, wie funktionieren die Medikamente oder wie wirken die bei dir und so, ne? Weil die bei nur ADHS in Anführungsstrichen ja natürlich ganz anders wirken können, als wenn du die Kombi hast und so viele Kombi andere Sachen. Und
halt auch noch schwieriger dadurch oder in der Analyse oder in der Betrachtung auch schwieriger dadurch, das ist ja immer, dass beide Dinge ein Spektrum sind, also um jetzt mal wieder keiner versteht mich zu spielen, eigentlich ist das ja ein mehrdimensionaler Vektorraum, in dem deine Merkmale ganz schön verteilt liegen können, also je nach Ausprägung kannst du ja auf unterschiedlichen Bereichen des Spektrums sein und das hat ja immer mehrere Dimensionen und gerade dadurch, dass der Autismusbegriff ja auch von, ich habe ein Kind, das nicht kommuniziert und das auch in seinem Verhalten deutlich beeinflusst ist, bis hin zu, ich habe hier so ein, wie man früher sagte, Asperger-Autisten, funktionalen Autisten, der halt auch wahrscheinlich noch eine Hochbegabung mit hat und sehr lebensfähig ist und in seinem Bereich sehr gut ist. Das ist ja ein Riesenspektrum.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass man da mit einer, glaubst du, dass eine Abgrenzung überhaupt möglich ist? Bei so einer Merkmalsbreite?
Naja, also es wird ja jetzt speziell bei Autismus, wird ja da immer mehr dran gearbeitet. Ne? Ich meine, klar, es hat sich ja weiterentwickelt, dass es halt hieß, es gibt nicht diese Unterteilung von frühkindlicher und Asperger-Autismus und so weiter, dass es nur noch Autismus-Spektrum hieß. Dann war jetzt vor ein paar Wochen riesiges Thema und auch so ein Aufschrei, weil da ist auch eine Autismus-Expertin, die Uta Frith oder so, Die hat halt gesagt, so ja, das Autismus-Spektrum, das ist jetzt viel zu groß gefasst. Ja, und unterscheiden sich halt auch die Geister. Die einen, die sagen so, naja, es ist, wie du schon sagst, es ist schon ein Unterschied. Hast du jemanden, der so hochmaskierend ist und halt auch einfach fähig ist, dann alleine zu leben, einen Job zu haben, auch Beziehungen einzugehen und halt auch zu halten oder auch wenn mit Schwierigkeiten, aber vielleicht schon.
Oder mit anderen Autisten.
Ja, genau. Genau. Oder hast du wirklich halt einen autistischen Menschen, der oder die ja komplett nonverbal ist und halt einen sehr hohen Unterstützungsbedarf hat. Na, also da wird dann die Wissenschaft da auch nochmal gucken oder da sicherlich auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine richtige Differenzierung finden, weil da wird ja jetzt auch gerade geguckt, wie sieht es auch genetisch aus und so. Also ich hatte jetzt mal auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es nochmal so eine Möglichkeit, dass es jetzt so vier verschiedene, nicht Typen gibt, aber halt so große Ausprägungen bei Autismus, wie zum Beispiel, dass es dann, ich habe die nicht mehr so ganz im Kopf, aber dass es zum Beispiel einmal auch autistische Menschen gibt, die gar keine Angststörungen und Depressionen haben. Das finde ich auch total spannend, weil ich mir denke so, ey, also vor allem auch in meiner Community, diese ganzen Hochmaskierenden, ich habe da noch niemanden kennengelernt, der oder die sagt so, nee, ich habe mit Depressionen und Angststörungen habe ich gar kein Problem. So, weil ich denke mir so, ja, aber wenn du halt ständig diese Ablehnung bekommst und ständig halt auch, je nachdem, Beziehungen irgendwie in die Brüche gehen oder beziehungsweise Freundschaften oder dass du halt natürlich beruflich da irgendwie deinen Job verlierst, weil du halt in Anführungsstrichen zu autistisch bist und du sozial da nicht klarkommst, also wie das dann halt nicht zu Angststörungen und Depressionen führen kann, das ist für mich irgendwie ein Rätsel. Aber ja, aber letztendlich, was ich meinte, ist halt, wenn wir wirklich nur uns mal die Hochmaskierenden oder wie andere sagen würden, halt auch in Anführungsstrichen die hochfunktionalen ADHS-Neurodivergenten und autistischen Menschen angucken oder die halt, um wirklich zu schauen, hast du die Kombi oder nicht, würde ich das halt an der Kommunikation festmachen. Und da will ich halt auch irgendwann daran arbeiten. Das ist halt wirklich sehr schwierig und komplex, zu gucken, wie könnte man vielleicht, entweder sei es jetzt natürlich ein Interview, ne, vielleicht auch dann später für diagnostische Manuale oder für so einen Diagnostikprozess, wie könnte man das aufsetzen oder halt auch so einen Fragebogen. Aber halt bei Fragebogen ist es halt einfach auch super fehleranfällig und so.
Ich denke tatsächlich, dass bei so hochkomplexen Sachen KI die Antwort auf vieles sein kann. Wir haben das ja eigentlich schon in anderen Bereichen der Medizin, ist es ja schon etabliert, dass halt KI unterstützt diagnostiziert wird, weil KI halt diese N-Dimensionen gleichzeitig auf dem Schirm behalten kann, weil das eine künstliche Intelligenz ist. Das menschliche Gehirn ist irgendwann damit überfordert, zu viel nebeneinander zu liegen, aber das passiert dir ja bei KI nicht. Und als du jetzt gerade darüber geredet hast, wie man sowas besser differenzieren, abgrenzen, analysieren kann, gehe ich einfach mit meinem Informatikerkopf dran und denke, ich sehe tatsächlich nicht das A oder B. Ich sehe Cluster und ich sehe benachbarte Cluster und ich denke tatsächlich, dass man solche komplexen Dinge mit künstlicher Intelligenz relativ gut mappen kann. Und ich meine, das haben wir ja in anderen Bereichen mit selbstlernenden Modellen schon, was weiß ich, was. Aber ich glaube, das führt jetzt wieder zu weit in irgendein Spezialinteresse. Aber nehmen wir nur einfach mal Autosuche auf irgendwelchen Kfz-Seiten, wo du dein Auto verkaufen kannst. Das hat ja so eine krasse Merkmalsdichte. Wie alt ist das? Welche Farbe hat das? Welches Modell ist das? Welcher Typ ist das? Ein Schaltwagen? Ist das Automatik? Mit welcher Antriebsart? Ist das ein Benziner? Ist das E? Ist das Gas? Also das ist ja auch was man zum Beispiel, wo man Large Language Models hinter hat, die halt diese Merkmalsbreite auch perfekt beherrschen und dir da auch Ähnlichkeiten oder Abgrenzungsmerkmale rausfiltern und sich als Regeln etablieren können. Von daher denke ich, dass wir da mit Computerunterstützung in der Zukunft vielleicht eine bessere Chance haben.
Ja, also was es auf jeden Fall gibt, das war es jetzt auch erst die letzten paar Tage irgendwie auf Social Media, hat es die Runde gemacht, und zwar, ich weiß gar nicht, ob das ein Japaner war, jedenfalls ein 17-Jähriger, der hat halt mit KI etwas entwickelt, sodass es, ich glaube, irgendwas am Auge, ich weiß nicht, ob es eine Netzhaut ist oder so.
Die also, Hornhaut, genau, das war ein Hornhaut-Scan,
hast du gesehen,
das entscheiden soll, ob du neurodivergent bist, oder?
Ja, na, oder beziehungsweise halt ADHS oder Autismus, also dass ja da auch nochmal auch die Dicke und so weiter halt irgendwie unterschiedlich ist, und ich weiß, dass es auf jeden Fall schon so Augenscans gibt, also weil ich ja auch, ne, meine Octopus-Methode habe ich ja auch davon irgendwie nicht abgeleitet, aber wurde ja inspiriert, dass bei ADHS unsere Augenbewegungen halt mehr sind, beziehungsweise halt einfach mehr springen. Da gibt es halt auch schon was Entwickeltes, was halt die Augen halt scannt, wie die sich bewegen, wodurch du halt zu über 90% halt wirklich sagen kannst, ob die Person ADHS hat oder nicht. Und bei Autismus ist es, glaube ich, halt die Dicke der Hornhaut oder irgendwie so. Ne? Also klar, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber jetzt, wenn wir jetzt, wird ja sicherlich auch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis diese Erfindung wirklich allen zugänglich gemacht wird, bis die irgendwann mal in Deutschland auch
als Diagnosekriterium zugelassen
wird. Ja, und als Diagnosetool und so, aber jetzt halt für einen persönlich oder um jetzt halt schon mal so grob was zu haben, ich sag halt immer, ich sehe es halt einfach an der Kommunikation, ja. Ich habe ja letztens noch eine Geschichte, und ich glaube, ich muss mal gucken, wir reden ja auch, glaube ich, schon fast 2 Stunden. Und zwar, ich hatte ja letztens eine Podcast-Folge gemacht mit Josie, weil die hatte mich angesprochen, die hatte mich über Instagram gefunden, meinte so, hey, hättest du Bock? Und ich so, ja klar. So, und dann hat es das dazu zufällig gekommen, weil ich war ja dann auf dem Bitchfest, sie wohnt in Stuttgart, und dann habe ich gesagt so, hey, hast du Bock mitzukommen? Weil, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, meine Gedanken überschlagen sich. Das war so witzig, wir haben diese Podcast-Folge aufgenommen, und dann hatte sie noch gesagt so, ja, ich warte gerade auf die Auswertung von meiner Autismusdiagnostik. Und direkt nach dem Podcast schrieb sie mir bei Instagram, Kathi, gerade kam die E-Mail mit meiner Autismusdiagnostik und so, ja, und es ist bestätigt. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch, ne, so zu deinem zweiten Geburtstag. So, und hat dann gesagt so, ja, ich weiß, es ist ja ein richtig krasses Ding, wenn das dann halt auch schwarz auf weiß ist und so. Und so, ja, jedenfalls, wir waren dann halt in Stuttgart auf dem Bitchfest, und dann wollten wir uns was zu essen holen. Und da war halt draußen war so ein kleiner überdachter Stand, und die hatten, weiß ich nicht, Bowls und alles Mögliche und dann halt auch irgendwie Burger. Und dann haben wir uns einen Burger alle beide geholt. Und das war ja zu dieser krassen Hitzewelle. So, jedenfalls, wir haben dann in diesem Papier und mit Servietten hatten wir dann diesen Burger auf die Hand. Schon von anderen gesehen, dass das so gemacht wird. Und dieser Herr, der uns das dann so, der uns das übergeben hätte, sagt noch so, zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Und wir alle beide, na, zum Mitnehmen. Und dann habe ich aber erst in der nächsten Sekunde geschalten, dass der einfach nur einen Witz machen wollte. Weil natürlich, wir kriegen das auf die Hand, natürlich ist es zum Mitnehmen. So.
Ja, auch noch schöner Abschluss.
Ja, und dann, und ich sage, ich gucke so Josie an, oder beziehungsweise sage ich so, Josie, ja, we are too autistic for this shit. Und sie so, hä, wieso? Der wollte gerade einen Witz machen. Und ich so, hä? Was? Und dann hatten wir noch mehrere solche Situationen, wo ich dann auch so einige Sachen irgendwie erklärt hatte, wo ich meinte, ja, das ist halt so dieser Subtext und das ist diese analytische Kommunikation und das eigentlich stand dies und jenes dahinter, und sie so, ne, was? My whole life is a lie?
Ja, ja.
So,
und da fühlt man sich halt dumm. Also das,
ja.
ich nehme Dinge halt komplett wörtlich. Ich verstehe deswegen Witze mit Doppelbedeutungen auch echt schlecht. Und in der Situation, das hätte ich auch null gerafft, dass das ein Witz sein soll. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, da hat ein Kumpel von mir in die Zimmerecke gezeigt und hat gesagt, da oben steht leichtgläubig. Und ich habe tatsächlich in diese Zimmerecke geguckt und habe mich anschließend echt vorgeführt, gefühlt. Aber das ist halt das typische Ding. Ich beantworte rhetorische Fragen, auch wenn ich auch weiß, dass es rhetorische Fragen sind.
Nur deswegen. Just es ist out eine of spite. Frage.
Nein, ich bei mir also ist das Regeltreue. Das ist
aber als ich krieg Frage das formuliert, halt auch,
das muss beantwortet werden.
Ja, aber deswegen, wenn ich das halt auch manchmal, wenn ich das schon instant merke, so ja, das ist eine rhetorische Frage.
Trotzdem.
Ich beantworte es trotzdem, ist mir egal.
Ja. Dann formulier es fucking nicht als Frage, wenn du keine Antwort möchtest.
Ja, und das ist ja auch so ein Ding, warum, weiß ich nicht, also glaube ich, früher auch Leute gedacht haben, ich bin halt dumm, weil ich halt nicht checke, so von wegen, dass es eine rhetorische Frage ist. Oder, dass die das halt irgendwie so als dieses Besserwisserische, weil es werden ja auch ganz oft, ich glaube im amerikanischen Raum ist das häufiger.
Ja, ganz ausgelegt.
Genau, wird dir als
überlachst.
Eben, ja. Na, oder halt, ja, einfach so, dass du Besserwisser bist. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann, ne, wenn ich das halt weiß, natürlich, ich möchte mein Wissen teilen, weil dann werden wir ja alle schlauer, das ist doch cool, ein Zugewinn für uns alle. Aber da gucken dich die Leute an, als hättest du gerade mit Stolz gesagt, du hast den Nachbarshund überfahren. Wirklich, so diese komplette Entgleisung. Und früher stand halt da und denke mir so, hä, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
Ja, das hattest du, ich habe letztens den Podcast gehört, wo du das erzählt hast, dass alle irgendwie so ein bisschen übergriffige Scherze gemacht haben und allen wurde gelacht. Oh. Und wenn du dann was ähnlich Offensives nach deiner Wertung gesagt hast, was auf einmal drüber, ja, kenne ich.
Weißt du, wer macht die Regeln? Ich finde das einfach so schlimm. So, voll gemein.
Ja.
Naja. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon fast 2 Stunden. Babette, es war so schön mit dir. So.
Ja, Kathi, es war ebenfalls total schön mit dir und ich finde das, bin mal wieder rasant beeindruckt, wenn man gute Gehirne zusammenspannt, was dabei rauskommt.
Ja.
Weil ich fand das jetzt auch rasant spannend. Ich habe viele neue Dinge gelernt.
Ich habe auch neue Dinge gelernt, siehst du?
Ja.
Voll gut. Ja, und deswegen, vor allem, das Schönste ist wirklich so, das ist eines der schönsten Gefühle, finde ich, wenn man merkt, wie leicht die Kommunikation halt auch ist. Weil ich hatte auch ganz oft früher so diese Situation oder Erfahrung gemacht, dass sich das so anfühlt, wie als würde ich durch Watt warten müssen. So, das ist, weil ich möchte irgendwie Konversationen fühlen und dann denke ich mir so, okay, aber rede ich jetzt zu viel, aber und dann ist das so zäh und
ist nicht im Flow.
Und es gibt halt keine Thematik, weil es ist ja, da wären wir wieder bei dem Thema so, ja, du redest zu viel. Wenn ich eine spannende Persönlichkeit mir gegenüber habe, die zu einem spannenden Thema auch monologisieren kann. Natürlich kann ich da auch meinen Mund halten und dann höre ich auch super mit Spaß natürlich auch zu. Aber das habe ich mal selber so festgestellt, wenn mein Gegenüber halt irgendwie langweilig ist oder, naja, muss jetzt nicht das sein, sondern kann natürlich auch sein, dass ich plötzlich auf eins meiner Hyperfokus-Themen komme, ne, und da eh monologisiere. Aber manchmal ist es halt auch so, wenn ich meinem Gegenüber so fast irgendwie das alles aus der Nase ziehen muss, dann denke ich mir so, um mich jetzt selber zu entertainen und damit ich jetzt hier nicht einschlafe, rede ich halt die ganze Zeit.
Ja, aber das finde ich halt auch jetzt in der Retrospektive total beachtlich. Guck mal, wir haben uns gegenseitig, also für mein Gefühl, gar nicht gegenseitig unterbrochen. Wir wussten instinktiv, wann wir mit Reden dran sind. Das, was mir in der Kommunikation mit anderen immer nicht... Und ich glaube, wir hatten beide einen relativ guten Redeanteil. Also kam mir jetzt auch nicht so vor, als hättest du monologisiert oder als hätte ich monologisiert. Finde ich auch immer krass erstaunlich, wie einfach es halt fällt mit einer ähnlich gelagerten Persönlichkeit, du sagst immer Gehirnzwilling, dann auch tatsächlich erfolgreich zu kommunizieren.
Ja, eben. Es war auf jeden Fall sehr cool. Und ja, hast du noch was?
Nein, nur noch eine allgemeine Verabschiedung. Seid bold, steht für euer Ding ein, steht für euch selber ein.
Ja, sehr cool. Ja, es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, du oder ihr hattet auch ganz viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich bzw. wir hoffen, dass du genauso viel Spaß hattest wie beim Zuhören, so wie wir beim Quatschen. Und wenn dir diese Folge oder dieses Format, wenn ich mit meinen Freunden quatsche, gefallen hat, schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, schau gerne auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da habe ich dir den Link von Josie mit reingepackt. Also bis zum nächsten Mal.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn diese Folge für dich ein wertvoller Wegweiser war, schicke sie direkt an deine engsten Gehirnzwillinge weiter. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Reflexionstools sowie meine Neurokarten oder Persönlichkeitsentwicklungskurse über den Link in den Shownotes oder über meine Social-Media-Kanäle unter Guardian of Mind. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.